Ich begrüße Sie bei unserem Österreich-Magazin auf Kontrafunk vom 22. Juli. Mein Name ist Ursula Stenzel und das sind heute unsere spannenden Themen. Die elektronische Gesundheitsakte ELGA wird nach 14 Jahren auch auf Wahlärzte ausgeweitet. Probleme sollen ein weiteres Jahr mit der historischen Technik Fax ausgeglichen werden. Gleichzeitig steht die Einführung einer europäischen Lösung vor der Tür, die aber nicht kompatibel ist. Über die Hintergründe und die bürokratischen und finanziellen Belastungen der Ärzteschaft spreche ich mit dem Linzer Zahnarzt und Ärztekammerfunktionär Dr. Michael Stelzel. Wie weit reicht die Meinungsfreiheit in der Migrationsdebatte? Der frühere Grünen-Politiker Chris Weber wurde nach anonymer Anzeige wegen Verhetzung verurteilt. Er geht in Berufung. Was er vor Gericht, das mit Regenbogen beflaggt war, erlebte, erschütterte sein Vertrauen in den Rechtsstaat. Über den Fall und seine Bedeutung für die Meinungsfreiheit spreche ich mit dem Betroffenen Chris Weber. Die neue EU-Verpackungsverordnung bringt zahlreiche neue Pflichten für Unternehmen. Kritiker warnen vor noch mehr Bürokratie und zusätzlichen Belastungen. Besonders für kleinere Betriebe. Die Rechnung wird letztendlich wieder einmal der Konsument zahlen müssen. Weitere Teuerungen stehen an. Über die praktischen Auswirkungen spreche ich mit der niederösterreichischen Landtagsabgeordneten Anja Scherzer, die als Verpackungstechnologin die neuen Vorschriften aus der Praxis kennt. Die elektronische Gesundheitsakte, kurz ELGA, wurde 2012 beschlossen und startete 2015 in den ersten Krankenhäusern. 2019 folgten Kassenärzte, Ambulatorien und Apotheken. Erst 11 Jahre später werden jetzt Wahlärzte eingebunden. Unverständlicherweise gibt es große Probleme. Die Regierung musste die Übermittlung der sensiblen Patientenakten per Fax für ein weiteres Jahr genehmigen. Über das Chaos im Hintergrund und weitere bürokratische Aufwände und Hürden für Ärzte sprechen wir mit dem Zahnarzt und Ärztekammerfunktionär Dr. Michael Stelzel aus Linz. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stelzel.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Vor unglaublichen 14 Jahren wurde die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte und das Ende der Faxtechnologie im Gesundheitswesen beschlossen. Nun hofft man, dass es im 15. Jahr endlich klappen könnte. Was geht hier vor sich?
Ja, das Schwierige ist letztendlich die Umsetzung in den einzelnen Ordinationen. Man darf auch nicht unbedingt jetzt immer nur von den Städten ausgehen, die auch digital, also mittels Internet sehr gut und hochwertig angebunden sind, sondern auch am Land. Und ein großes Problem ist, dass die Internetanbindung in entlegenen Regionen sehr mühsam ist und sehr, sehr schlecht funktioniert. Also es gab ja bis vor wenigen Jahren auch nur ganz einfache Modems und da ist die Datenübertragungsrate katastrophal. Und das andere ist, dass diese ganzen Investitionen, die komplett die Ärzteschaft tragen muss, auch für manche sich nicht mehr lohnt und rentiert. Und da muss ich schon sagen, also weil ich diesen Artikel da unlängst gelesen habe, wegen der Verlängerung der Faxanbindung, solange das Analog-Fax ist, kann man das eigentlich sehr schlecht bis gar nicht hacken und deswegen funktioniert das auch noch. Die Elektronik funktioniert eben leider nicht so ganz, weil hier viele Leute in den Elfenbeintürmen Dinge machen, ohne die Praktikabilität bei den Endnutzern zu überprüfen. Und das mit den Wahlärzten, das ist ja auch lange Zeit kein Thema gewesen, dass die dabei sind. Ich kenne ja auch welche, die jetzt zum Beispiel sich mit der traditionellen chinesischen Medizin beschäftigen. Da passt ja das ganze System nicht zusammen. Und es war ja anfangs auch nicht ganz klar, wann und wie die Wahlärzte dazukommen sollen. Und die elektronische Voraussetzung ist ja erst seit kurzem wirklich scharf gestellt worden, dass auch Wahlärzte die Gesundheitsdaten übermitteln müssen.
Die Gesundheitsakte ELGA galt ja unter Datenschützern stets als umstritten. Man kann der Speicherung seiner Daten vollständig oder in Teilen widersprechen. Ist dieses System aus ärztlicher Sicht eher positiv oder negativ zu bewerten? Und warum?
Generell ist eine zentrale Datenspeicherung immer kritisch zu hinterfragen und kann letztendlich immer gehackt werden. Das ist halt immer nur die Frage des Aufwandes. Kritisch sehe ich eher den Zugriff des Staates auf diese Daten und wohin das führen kann, das sah man ja schon bei Corona. Neben der ELGA gibt es ja auch noch diesen elektronischen Impfpass. Während man sich von ELGA eben abmelden kann zur Gänze oder auch nur, wenn man dabei bleibt, kann man auch Teile freigeben oder sperren, sind die Daten beim elektronischen Impfpass im Gesundheitsministerium und nicht beim Hauptverband, so wie bei ELGA. Also auf der einen Seite ist natürlich eine Datenspeicherung irgendwo, das lasse ich jetzt mal offen, wo, nichts prinzipiell dagegen einzuwenden. Schwierig wird es dann für die Ärzte, wenn ein Patient aus eigenen Stücken Teile seiner Diagnosen, seiner Krankengeschichte dem behandelnden Arzt vorbehalten kann. Das kann dazu führen, dass er Medikamente nicht weiter bekannt geben will. Der Mensch ist ja als Gesamtes zu betrachten und da ist es eben schwierig, wenn jetzt ein Patient, ein Laie, entscheidet, welche Daten zeige ich dem Arzt oder nicht. Das ist jetzt beispielsweise in meiner Branche, also in meiner Zunft als Zahnarzt, wenn jemand blutverdünnende Mittel nimmt und das aber mir nicht sagen will, dann haben wir ein Problem. Und dann ist auch die Haftungsfrage, wenn der jetzt da stark blutet und länger blutet als notwendig, das macht keinen Sinn. Schwierig wird es auch bei Labor- oder bei Röntgendaten, ja, CT-Daten, das ist also nur die untere Lendenwirbelsäule oder nur die obere Lendenwirbelsäule. Das ist auch technisch gar nicht machbar, dass die Labors oder die Radiologen den Befund so zerteilen, dass der Patient quasi jeden Wert oder jede CT-Schicht da sperren lassen kann und auch nicht. Das führt nur zum Chaos und Verbesserung ist das keine.
Die Speicherung der sensiblen Gesundheitsdaten ist eben eine große Vertrauenssache. Immer wieder kommt es ja auch im behördlichen Bereich zu Vorfällen, wo große Mengen an Daten in die Hand digitaler Einbrecher gelangen, die diese dann verkaufen oder im Darknet veröffentlichen. Wie sicher ist das System?
Das System der ELGA aktuell ist eigentlich schon sehr sicher. Schwieriger wird es jetzt, wenn jetzt in Server eingebrochen wird, zum Beispiel in Krankenanstalten oder bei Ärzten. Da wird es natürlich dann sehr, sehr schwierig. Und da ist letztendlich die letzte Verantwortung beim Betreiber bzw. beim einzelnen Arzt. Und die müssen ja alle am System eingebunden sein. Das heißt, die hängen alle im Internet und da ist, glaube ich, eher das Problem. Also aktuell ist mir aus ELGA nicht bekannt, dass irgendjemand in ELGA eingebrochen ist. Schwieriger wird es natürlich, wenn jetzt ganze Krankenhäuser auch lahmgelegt werden, weil da eben eingebrochen wurde in deren zentrales Computersystem. Das sehe ich eigentlich schwieriger. Das Problem ist auch, je mehr Sicherheit man braucht, desto teurer wird's. Und dann ist immer die nächste Frage, wer zahlt's? Und das wird vor allem im niedergelassenen Bereich überhaupt nicht abgegolten. Also wir haben es hier letztendlich mit Ärzten zu tun, keinen Computerexperten. Dann müssen diese Leistungen zugekauft werden. Und das wird insbesondere im Kassensystem überhaupt nicht abgegolten. Da sehe ich eigentlich das große Problem. Wie gesagt, an ELGA aktuell sehe ich kein großes Problem, aber natürlich, was die Datensicherheit bei den Ärzten betrifft, das muss ich leider sagen. Ich habe zum Beispiel in meiner Ordination bewusst meine ganzen Patientendaten nicht im Internet, also ich habe zwei Computersysteme, das eine, wo ich nur einfache Abrechnungsdaten versende und das ist es übers Internet und die anderen Patientendaten, da kann man auch physisch gar nicht dazugreifen, weil da kein Kabel ist zwischen dem Internet und dem Server.
Bei der Gesundheitsakte steht ja ein weiterer großer Schritt bevor, und zwar die Umstellung auf ein europäisches System namens EHDS. Ist das eigentlich kompatibel oder wieder alles neu?
es wird einfach dann die ELGA sozusagen auf europäischer Ebene zur Verfügung gestellt in alle weiteren Länder, wo man das da abrufen kann. Das Interessante ist, die wirklichen Details, wie das jetzt elektronisch, technisch durchgeführt wird, da ist noch vieles unklar. Ich beschäftige mich schon mit dieser europäischen Gesundheitsakte oder Patientenakte, wie es so schön heißt. Und da wird dann eben unterschieden zwischen der Primärnutzung und der Sekundärnutzung. Das heißt, die Primärnutzung heißt, ja, ich als Patient kann mir meine Daten ansehen. Und dann gibt es die Sekundärnutzung. Und man kann sich von dieser europäischen Patientenakte nicht abmelden. Das heißt, es gibt keine Opt-out-Möglichkeit im EHDS, seine Daten sozusagen nicht zur Verfügung gestellt zu bekommen. Wie das jetzt in Österreich geregelt wird, das ist eigentlich noch unbekannt, da gibt es noch keine genauen Informationen. Kritisch sehe ich insbesondere die Sekundärnutzung, genauso steht es da in diesen Dokumenten drinnen. Das heißt, in der Sekundärnutzung können verschiedenste Gesundheitsdienstleister, was immer das genau ist, also wie weit der Begriff gefasst ist, aber auch eben Industrie und andere darauf zugreifen. Und in dieser Verordnung steht drinnen, dass die Nationalstaaten eine Opt-out-Möglichkeit gewähren können, aber wie gesagt, können. Und jetzt ist es natürlich interessant, wie würde zum Beispiel in Österreich die österreichische Regierung, die österreichische Politik, was machen die daraus? Ja, wird es eine Opt-out-Möglichkeit geben für Österreicher, ja oder nein? Es steht alles noch in den Sternen. Aber ich sehe die Zugriffe auf die von der WHO oder der Pharmaindustrie für eigentlich extrem kritisch und man müsste wirklich alles daran tun, dass zumindest diese Sekundärnutzung auch in Österreich, dass es für die eine Opt-out-Möglichkeit gibt.
Wie sieht es denn generell mit der Bürokratie aus, wenn man als Arzt eine Praxis betreibt? Welche Aufwände gibt es neben den Gesundheitsakten? Werden diese tendenziell mehr oder weniger?
Es wird permanent mehr. Also es wird von der Politik ständig irgendetwas den Ärzten vorgeschrieben. Das sind lauter Module. Also da gibt es halt die Arztsoftware und dann gibt es dann plötzlich ein Modul für den elektronischen Impfpass und ein ICD-10-Modul und ähnliches. Und nicht nur, dass man einmal sich die Software kauft und dann läuft das Ganze, sondern das ist ja alle, jedes Modul ist auch mit Lizenzgebühren behaftet. Und neben den Kosten für die EDV, die überhaupt nicht irgendwo sich in den Abrechnungsmöglichkeiten widerspiegelt, auch keine Möglichkeit, gerade bei den Kassenärzten da irgendetwas zu verrechnen, werden diese ganzen Beträge und diese ganzen Kosten den Ärzten umgehängt. Und dann kommt natürlich der Zeitaufwand dazu. Also während ich früher eben dann irgendwie meine Kommentare halt in den Computer hineingeschrieben habe, muss ich jetzt dann auch noch eine ICD-10-Kodierung machen. Dann muss ich schauen, ob das auch passt und ob das dann auch wirklich übersetzt wird, weil es funktioniert ja das leider Gottes nicht. Auch diese quasi Übersetzungsprogramme, wenn man eine Erkrankung eingibt, dass dann die richtige ICD-10-Kodierung dann umgerechnet wird sozusagen vom System, das funktioniert ja nicht wirklich gut. Das ist ein riesiger Zeitaufwand und wenn wir jetzt von der 3-Minuten-Medizin sprechen bei den Kassenärzten, dann wird letztendlich die Zeit für den Patienten, fürchte ich, noch kürzer werden, weil es ja irgendwer da noch das umsetzen muss, was die Politik vorgegeben hat.
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Leistung der Ärztekammern? Arbeiten die im Sinne der Ärzte oder werden eher die Begehrlichkeiten der Politik und der Lobbys durchgewunken?
Naja, man hat schon das Gefühl, dass gut, vor allem die gut bezahlten Spitzenfunktionäre willfährige Unterstützer des Systems sind. Also, aber eben nicht auf der Seite der Ärzte. Viele sind eben politisch sehr vernetzt und würden vor allem vor Wahlen ihren Freunden in den Landtagen und im Parlament nicht gern in den Rücken fallen. Und das sind ja ständig irgendwo Wahlen und man hat leider Gottes das Gefühl, dass das eben nicht im Sinne der Ärzteschaft ist. Und das ist aus meiner Sicht schändlich und schade, weil eigentlich sind sie Standesvertreter und sollten die Interessen der Ärzteschaft vertreten, wenngleich man dazu auch sagen muss, dass der Einfluss der Ärztekammern, insbesondere durch den Minister Rauch und dann letztendlich der letzten Regierung, der auch die ÖVP angehört hat, dass hier Gesetze beschlossen wurden, wo die Ärztekammern und die Ärztevertreter explizit ausgeschlossen wurden, wo sie jahrzehntelang drinnen waren. Und das führt natürlich dazu, dass der Einfluss, die Einflussnahme der Ärzteschaft, außer dass man laut protestiert, dass man die gar nicht mehr hören will und hört, das ist, was letztendlich durch die letzte Regierung geändert wurde, dass die Ärzteschaft eigentlich nicht mehr viel mitzureden hat.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Dinge zu ändern, was würden Sie im Bereich der Bürokratie für die österreichische Ärzteschaft sofort verbessern?
Erstmal soll einmal der Patient entscheiden, was er haben will. Und die Politik soll nicht ständig irgendwelche Vorgaben machen, sondern sollte auf die Ärzteschaft hören und schauen, wie sich das in der Praxis alles realisieren lässt. Ja. Die Frage ist, was muss ich alles dokumentieren? Warum kann ich nicht das mit dem Patienten ausmachen? Da fragt man sich ja, wer im Hintergrund hier die Fäden zieht und wessen Interessen eigentlich die ganzen Veränderungen, egal ob das der elektronische Impfpass ist, weil früher hat man einen Impfpass gehabt, den hat jeder für sich zu Hause gehabt und hat vor Reisen zum Beispiel, vor Fernreisen hat er das eintragen lassen. Das war dann auch gut, wenn man irgendwo in ferne Länder gereist ist. Das sind ja lauter Kosten und wenn irgendwer schon einmal diese Bürokratie fordert, dann muss aber auch der Patient dem zustimmen, ob er diese Daten überhaupt gespeichert haben will, wie viel er preisgeben will. Er muss über die Risiken aufgeklärt werden. Und wenn er das haben will, dann muss auch irgendwie das System, das dafür notwendig ist, auch den Ärzten honoriert werden. Umgekehrt könnte man ja sagen, okay, wenn man Daten sammeln möchte, warum kann man nicht den Patienten dann zum Beispiel finanziell entschädigen, wenn er Daten hergibt? Also, und die Frage ist natürlich, wem nützt das Ganze? Ja, und wenn ich diese Bürokratie hernehme und die so habe, wie sie jetzt ist, dann wird weiter der niedergelassene Arzt, der Einzelkämpfer, der die Patienten gut kennt, immer weiter ins Abseits getreten werden, weil ich irgendwann einmal für diese ganze Bürokratie dann auch Hilfskräfte sozusagen in den Ordinationen haben muss, die das bewältigen. Und das kann im Prinzip ein Kassenarzt sich gar nicht leisten, dass da irgendwo eine Schreibkraft oder irgendjemand, der fachlich vorgebildet ist, da hier diese Arbeit übernimmt. Das können sich dann wieder nur die Primärversorgungseinheiten leisten, die sowieso eine sehr teure Alternative zu den niedergelassenen Ärzten sind. Und man will einfach da offensichtlich auch die Einzelkämpfer weghaben, weil die halt nicht so leicht erpressbar sind. Und Angestellte sind halt immer leichter erpressbar und willfähriger oder müssen das tun, was man ihnen anschafft.
Lieber Herr Dr. Stelzel, ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Einsicht in diese Bürokratieproblematik für die Ärzteschaft, in diesem Fall die Zahnärzteschaft. Danke sehr.
Ich danke auch.
Muss Meinungsfreiheit Grenzen haben? Diese entlarvende Frage stellt man sich in sogenannten westlichen Demokratien immer öfter. Bei uns geht es jetzt um die Grenzen der Meinungsfreiheit in der Migrationsdebatte. In Österreich standen schon viele Menschen wegen kritischer Äußerungen zur Asylpolitik vor Gericht. Die Anzeigen stammen oft von staatlich finanzierten NGOs, die Gegner als Denunziationsstellen bezeichnen. Auch der Prozess gegen den ehemaligen Grünpolitiker Chris Weber sorgt deshalb für Diskussionen. Er wurde am 13. Juli wegen Verhetzung in Innsbruck verurteilt und wirft dem Gericht vor, alles andere als neutral agiert zu haben. Beobachter sehen darin einen weiteren Beleg dafür, dass migrationskritische Positionen spätestens seit der Migrationskrise 2015 zunehmend kriminalisiert würden. Schönen guten Tag, Herr Weber.
Ja, schönen guten Tag, Frau Stenzel. Guten Tag.
Herr Weber, weshalb mussten Sie sich vor Gericht verantworten und welche konkrete Äußerung wurde Ihnen als Verhetzung vorgeworfen?
So, also es ging um ein Posting auf Facebook. Da habe ich den Anlassfall eines Syrers genommen, der ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt hat und dann nur eine 6-monatige Strafe bekommen hat, weil sein Intelligenzquotient so niedrig war. Und daraufhin habe ich auf Facebook geschrieben: Wir importieren Asylanten mit einem durchschnittlichen IQ an der Debilitätsgrenze. Dann kommt der Satz, den mir das Gericht rausgenommen hat als Verhetzung, den formuliere ich jetzt etwas um. Diese Menschen machen dann Probleme bei uns vulnerablen Gruppen, also echten vulnerablen Gruppen. Dann habe ich weitergeschrieben, aufgrund ihrer Debilität werden die Asylanten von der Justiz geschont. dann Schluss damit, die Zuwanderung aus dummen, mittelalterlich gewalttätig sozialisierten islamischen Kulturen zerstört Europa, sie zerstört unsere Kinder. Die Grenzen müssen geschlossen, die Asylanten remigriert und Verbrecher härtest bestraft werden. Auch wenn sie schwachsinnig sind, Schwachsinn ist in diesen Ländern gang und gäbe. Ich gebe zu, ist scharf formuliert, aber es entspricht leider den Tatsachen.
Was wollten Sie mit Ihrem Facebook-Beitrag ausdrücken? Und weshalb sah das Gericht darin eine pauschale Herabsetzung bzw. Aufstachelung gegen Asylwerber?
Naja, ausdrücken wollte ich meine Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik spätestens seit 2015. Ich habe ja dann ganz klare politische Forderungen gestellt, Grenzen schließen, Remigration und harte Strafen für Straftäter, weil momentan sind die Grenzen offen, Remigration findet nicht statt und die Straftäter werden alle freigelassen. Also ich habe klare politische Formulierungen gestellt. Und warum das Gericht das als Aufstachelung gegen Asylwerber sieht, das müsste man fast das Gericht fragen, weil sie haben sich geweigert, die Definition der Gruppe, die gemeint ist, zu akzeptieren. Ich habe ganz klar geschrieben, ich meine Leute mit einem niedrigen Durchschnitts-IQ, die aus Ländern kommen, wo der IQ sehr niedrig ist. Dazu gibt es internationale Studien. Dann habe ich noch geschrieben, mittelalterlich gewalttätig sozialisiert und islamisch. Wir alle wissen, welche Länder gemeint sind. Es ist Marokko gemeint, es ist Somalia gemeint, es ist Syrien gemeint, es ist Afghanistan gemeint. Nicht gemeint sind australische Austauschstudenten, japanische Touristen oder auch Kubaner, die vom Regime flüchten. Die werden sich von meinem Posting auch nicht angesprochen fühlen, auch nicht die Ukrainer. Es ist wirklich sehr genau definiert, wenn man lesen will. Aber das Gericht wollte nicht lesen. Das Gericht hat den zweiten Satz isoliert genommen, wo ich der beschriebenen Gruppe vorgeworfen habe, bei uns Dinge anzutun, Leuten, wo man Dinge nicht antun sollte, und hat nur diesen Satz genommen und gesagt, ich diskriminiere alle. Das muss man schon sehr selektiv lesen, aber das Gericht hat das getan.
War Ihnen beim Verfassen nicht bewusst, dass derart zugespitzte Aussagen zur Migration in Österreich spätestens seit 2015 mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Anzeige und möglicherweise auch zu einer Verurteilung führen?
Naja, also eigentlich sind im Rahmen der Meinungsfreiheit selbst harte, schockierende oder überzogene Kritik an staatlicher Politik gedeckt. Und ich kritisiere ja hauptsächlich die Zustände bei uns im Land, die von unserer Politik verbrochen werden. Und diese Formulierung mit hart, schockierend und überzogen stammt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nicht von mir. Aber ja, ich hätte vielleicht die Signale deutlicher hören sollen in Österreich. Jetzt weiß ich's. Man lernt dazu.
Ja, das Verfahren wurde durch eine anonyme Meldung über die steuerfinanzierte App Banhate angestoßen. Wie funktioniert diese Meldestelle? Wer betreibt sie? Und wie erfuhren Sie von der Anzeige?
Also, das funktioniert so. Diese Banhate-App wurde programmiert von der Agentur Gold Diggers. Die heißen wirklich so. Die Agentur Gold Diggers hat dafür Steuergeld bekommen, um eine App zu entwickeln, wo jetzt jeder Staatsbürger auf Knopfdruck ihm missliebige Meldungen auf Social Media denunzieren kann. Diese Meldungen gehen dann an die Polizei und die Polizei ermittelt dann brav und schickt es an die Staatsanwaltschaft. Das geht alles ganz automatisch. Und diese Banhate-App wurde von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark und dem Verein Helping Hands Graz in Auftrag gegeben. Die haben dafür mindestens 500.000 Euro Steuergeld bekommen. Die haben dafür mit dem Verein Rosa-Lila Pantherinnen kooperiert. Also wenn man das alles liest, das kann man nicht glauben. Also die Banhate-App stammt von den Gold Diggers, der Antidiskriminierungsstelle, den Helping Hands und den Rosa-Lila Pantherinnen, die alle Staatsgeld dafür kriegen.
Sie bezeichnen solche Einrichtungen als getarnte Denunziationsstellen. Lassen Sie uns über steuerfinanzierte NGOs sprechen, die rund um die Uhr Bürger bespitzeln und anzeigen. Wie ordnen Sie das im Rahmen einer Demokratie ein?
Eine Nichtregierungsorganisation, deren Geld von der Regierung kommt, ist ja eigentlich keine Nichtregierungsorganisation. Es ist eine Regierungsorganisation. Und diese Organisationen tun dann im Sinne der Regierung das, was die Regierung offiziell noch nicht tun darf, nämlich Bürger verfolgen, die eine andere Meinung vertreten als die Regierung. Also die Regierung darf mir noch nicht die Sturmtruppen ins Haus schicken, soweit sind wir noch nicht, aber sie darf Leute bezahlen, die mich anzeigen, die mir dann die Sturmtruppen ins Haus schicken. Das ist der Sinn dieser NGOs. Also das sind Regierungsorganisationen, die Aufgaben für die Regierung erfüllen, die die Regierung in einer Demokratie eigentlich nicht wahrnehmen dürfte. Die Regierung darf in einer Demokratie Bürger nicht verfolgen, nur weil sie die Regierung nicht mögen. Das machen bei uns die NGOs.
Sie hatten bereits beim Betreten des Gerichts Zweifel an dessen Unvoreingenommenheit. Welche Rolle spielten dabei die Beflaggung und die Bemalung der Straße vor dem Gerichtsgebäude?
Gerichte müssen in Österreich, so steht es geschrieben, parteipolitisch unabhängig sein und sie müssen auf Basis von Fakten urteilen. Das kann man so nachlesen. Und wenn man dann zum Gericht geht und das Erste, was man sieht, ist diese LGBTQ-Plus-Fahne, die da weht am Fahnenmast und der Boden ist dann mit dieser Fahne bemalt, wo man reingeht, dann denke ich mal, ja, also politisch neutral, ja, kann man glauben oder auch nicht. Wie würde wohl ein Linker den Gerichtshof betrachten, wenn an der Tür eine große FPÖ-Fahne weht? Weil diese LGBTQ-Plus-Fahne ist natürlich die Fahne dieser Links-Grün-Woken-Mischpartei, die wir in Österreich haben und nicht der FPÖ. Also das ist eindeutig die politische Objektivität des Tritts mit Füßen.
Welche konkreten Vorgänge während der Verhandlung verstärkten bei Ihnen den Eindruck, Richterin und Staatsanwaltschaft seien Ihnen oder Ihrer politischen Position gegenüber voreingenommen?
Okay. Also ich habe versucht, dem Gericht zu erklären, wie die Sätze gemeint sind, nämlich dass man sie nacheinander sinnerfassend und zusammenhängend lesen muss. Das hat das Gericht verweigert. Es hat sich ausschließlich auf Satz Nummer 2 des Postings gestürzt und gesagt, ich verallgemeinere, ich greife da alle Asylanten an, sage ich nein. Nur die, die ich beschreibe, niedriger IQ, hohe Gewaltbereitschaft, hohe Kriminalitätsraten. Das Gericht hat gesagt, nein, das lesen wir anders, wir nehmen nur Satz 2. Das war einmal ein klitzekleiner Hinweis. Dann hat der Staatsanwaltschaft meint, so die Studien zum IQ, die es da gibt, da gibt es ja wirklich Studien, also viele internationale Studien. Syrer haben im Schnitt einen IQ von 72. Es gibt natürlich hochgebildete Syrer, intelligente Syrer, aber die syrische Bevölkerung im Schnitt hat einen IQ von 72. Die aus dem Gaza 67. Subsahara, Afrika, Somalia zum Beispiel auch 67. Die Debilität wird definiert IQ 70 oder drunter. Und führt dann auch laut psychologischen Lehrbüchern zu Problemen. Diese Leute verstehen nicht, wie sie sich benehmen müssen. Die sind gewalttätig, die machen Probleme. Der Staatsanwalt hat gemeint, ja, diese Studien, na also die gelten irgendwie nicht. Die haben einen Bias, die sind rassistisch und die sind nur im Sinne des alten weißen Mannes geschrieben. Also auf alle Fälle, die lässt er nicht gelten. Und die Richterin, wo ich während der Verhandlung sagen wollte, ob ich Kriminalitätsstatistiken vorlesen soll der eigenen österreichischen Behörden, hat sie gemeint, nein, Herr Weber, von mir will sie das nicht hören. Weil dann hätte ich ja sowas vorgelesen wie Bundeskriminalamt, österreichisches, eigenes Innenministerium. Im Jahr 2024 sind 11,3% der Syrer in Österreich eines Verbrechens beschuldigt worden. 14,4% der Afghanen. Um das klarzumachen, was das heißt, wenn man das auf die autochtone Bevölkerung umlegen würde, auf die Österreicher, dann hätte man jedes Jahr weit über 1 Million Tatverdächtige. Österreich wäre unbewohnbar. Österreich wäre die Hölle. Also es macht durchaus einen Unterschied, wo Menschen herkommen und wie viele Verbrechen sie im Schnitt als Gruppe begehen. Aber da hat die Richterin gemeint, nein, das will sie nicht hören. Das war der zweite Hinweis. Und der dritte und letzte Hinweis war zum Schluss, gegen Ende der Verhandlung, bevor sie das Urteil verlesen hat, hat sie gesagt, das Problem sind nicht Asylwerber, die Kriminalität ist männlich. Das hat sie genau wortwörtlich so formuliert. Es waren auch Zeugen da, es war Servus TV da, es war Tichys Einblick da. Also im Gerichtsprotokoll steht dieser Satz nicht mehr, aber es gibt genug Zeugen. Sie hat gesagt, die Kriminalität ist männlich. Also das Problem sind nicht Asylanten aus problematischen Ländern. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Zuwanderern aus Japan, aus Kanada, aus Südkorea, wo auch immer. Aber wieso muss es immer Syrien und Afghanistan sein? Aber sie hat gemeint, das Problem sind nicht die Zuwanderer aus problematischen Ländern. Das Problem ist der Mann. Also das Problem bin ich und das Problem sind ihre Kollegen im Radiostudio. Wir sind das Problem und mit Zuwanderung hat es alles gar nichts zu tun. Und das ist das Glaubensmantra dieser Linkswoke-Grünen. Das ist das Mantra, das sie vor sich hertragen. Also jemand, der sowas sagt in einer Gerichtsverhandlung, der hat sich nackig gemacht ideologisch. Da weiß man, für was dieser Mensch steht. Der Staatsanwaltschaft wollte mich, glaube ich, einfach verurteilen. Die Richterin, glaube ich, hat mich als verlorene Seele gesehen, die sie retten will und vom Pfad, auf den ich gekommen bin, abbringen will. Also so, wie sie mich angeschaut hat, glaube ich nicht, dass sie mich gehasst hat persönlich, sondern sie wollte mich überzeugen davon, dass wirklich ich endlich einsehen muss, dass wir das Problem sind, wir Männer allgemein. die wollte einfach mich auf die gute Seite der Macht zurückholen. Tja, das hat sie da versucht. Sie kam nicht runter von ihrem Glauben. Sie möchte auch andere davon überzeugen, missionieren.
Das Gericht wollte ihren Angaben zufolge bestimmte Statistiken und Argumente auch nicht näher behandeln. Welche Beweise wollten Sie vorlegen und weshalb wären diese für Ihre Verteidigung entscheidend gewesen?
Naja, ich habe vor der Verhandlung noch den naiven Ansatz vertreten, dass man eigentlich, wenn man die Wahrheit sagt, nicht bestraft werden kann. Und wenn ich also nachweise, dass die Hauptherkunftsländer der Migranten, die bei uns sich aufhalten, alle eher einen unterdurchschnittlichen IQ haben. Und wenn ich dann nachweisen kann, dass diese Personengruppen bei uns um den Faktor 10 Minimum mehr Verbrechen begehen als die österreichische Bevölkerung, dann war ich so naiv zu denken, dass die dann das lesen und sagen, ja, okay, der hat zwar scharf formuliert, aber eigentlich hat er nur die Wahrheit gesagt und für die Wahrheit kann man nicht verurteilt werden. Inzwischen habe ich dazugelernt, das Delikt der Verhetzung wurde im 1. Jänner 2016 neu definiert. Bis dahin gab es das Kriterium des fehlenden Staatszugehörigkeit nicht bei geschützten Gruppen. Also geschützte Gruppen sind seit dem 1. Jänner 2016 Leute nach Weltanschauung, Leute nach sexueller Einstellung und so weiter, aber auch fehlende Staatsbürgerschaft. 1. Jänner 2016 wurde das eingeführt. Und da wurde auch das Gefährden der öffentlichen Ordnung, was davor das Delikt gewesen wäre, also früher hätte ich aufrufen müssen, geht's auf die Straße, bringt's irgendwen um, hängt's irgendwen auf, gefährdet die öffentliche Ordnung. Das wurde jetzt ersetzt durch die Formulierung aufstacheln zum Hass, was natürlich eine sehr dehnbare Formulierung ist. Also es ist jetzt eine reine Gesinnungsgesetzgebung geworden. Man kann verfolgen, wenn man will, man muss aber nicht verfolgen, wenn man nicht will. Das Gericht ist nicht an der Wahrheit interessiert gewesen. Ich war der naiven Meinung, dass wenn man die Wahrheit sagt, kann man nicht bestraft werden. Das Gericht versucht durch selektives Lesen der Äußerung den Straftatsbestand der allgemeinen Anschuldigung gegen alle Asylwerber zu konstruieren und dann beinhart durchzuziehen.
Akzeptieren Sie das Urteil oder gehen Sie in Berufung? Welche rechtlichen Argumente wollen Sie dabei vorbringen und wie schätzen Sie Ihre Erfolgschancen in der nächsten Instanz ein?
Naja, also ich gehe natürlich in die Berufung, weil das ganze Urteil ein Witz ist. Die Erfolgschancen werden sich hart am nächsten Richter quasi danach richten, weil also in Wien zum Beispiel wurde ein Imam, aber der gehört natürlich zur geschützten Gruppe, wurde ein Imam freigesprochen, der wortwörtlich gesagt hat, oh Gott, bestrafe die kriminellen Zionisten und deren Unterstützer und zerstreue sie. Oh Gott, zähle sie und töte sie alle und lasse keinen einzigen von ihnen übrig. Jetzt muss man wissen, bei der geschützten Gruppe der Muslimgläubigen ist Zionisten das Codewort für Juden. Also dieser Imam hat gesagt, tötet alle Juden. Noch klarer kann man eigentlich nicht zum öffentlichen Aufruhr und zum Mord aufrufen. Aber das Landesgericht Wien hat befunden, das erfüllt nicht den Tatbestand der Verhetzung, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Der Richter hat wortwörtlich gesagt, Tod allen Zionisten, Klammer auf, Codewort Juden, Klammer zu, ist eine vertretbare Meinung. Das heißt, wenn ich das nächste Mal einen nicht linkswog-grünen Richter erwische, wird er mich wahrscheinlich freisprechen. Wenn er der gleichen Kirche angehört wie die jetzige Richterin, wird er mich verurteilen, dann werde ich halt wieder berufen. Und mein Hauptargument wird sein, dass ich mitnichten diese geschützte Gruppe der nicht Hassbesitzenden kritisiert habe, sondern ganz genau definierte Gruppen. Ich habe mich nicht gegen alle Asylwerber gerichtet. Wie gesagt, kein Kubaner, kein Ukrainer, niemand fühlt sich angesprochen. Es geht hier um gewalttätig sozialisierte Menschen mit islamischem Glaubenshintergrund aus Ländern mit einem niedrigen IQ. Das ist eine genau definierte Gruppe, die ich anhand ihrer erhöhten Kriminalität kritisiere. Und eigentlich wäre das sogar laut Paragraf 283 gedeckt. Man darf einzelne Gruppen wegen ihrer Kriminalität kritisieren. Man darf aber nicht die Allgemeinheit der Menschen ohne Pass kritisieren. Das Gericht behauptet, genau das hätte ich getan. Ich sage, das habe ich nicht getan. Und das werden wir dann in der nächsten Instanz feststellen.
Also Sie gehen guten Mutes, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in die nächste Instanz.
Guten Mutes würde ich nicht sagen, wir sind in Österreich.
Okay.
Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Aber ich gehe, sagen wir mal, kampfbereit in die nächste Verhandlung. Weil man muss diesen Leuten entgegentreten, wenn man sein Haupt beugt, niederkniet und sagt, ja, es tut mir leid, ihr habt recht, ich unterwerfe mich, ich werde nie wieder die Migration kritisieren, dann ist Österreich erledigt. Die Politik muss sich ändern und sie muss sich rasch ändern. Und es muss natürlich auch vor Gericht durchgesetzt werden, dass man das sagen darf. Wenn man jetzt einknickt, dann kann man Österreich gleich in die Tonne treten. Deshalb gehe ich in die nächste Verhandlung.
Herr Weber, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich sage danke. Danke, danke.
Die neue EU-Verpackungsverordnung PPWR könnte schon bald tief in den Betriebsalltag tausender Unternehmen eingreifen. Gastronomie, Handel, Industrie, Logistik und viele andere Branchen sehen sich mit neuen Dokumentationspflichten, Kennzeichnungsvorgaben und weitreichenden Vorschriften konfrontiert. Kritiker sprechen von einer weiteren Bürokratiewelle aus Brüssel, die gerade kleine und mittlere Betriebe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusätzlich belaste. In Österreich zittert man einmal mehr vor der hierzulande so gerne praktizierten Übererfüllung der Wünsche der EU. Über die praktischen Auswirkungen der neuen EU-Regeln sprechen wir jetzt mit der niederösterreichischen Landtagsabgeordneten Anja Scherzer. Sie ist ausgebildete Verpackungstechnologin und in einem Produktionsbetrieb selbst für Verpackungsmaterialien und die Umsetzung der neuen Vorschriften verantwortlich. Grüß Gott, Frau Scherzer.
Grüß Gott.
Frau Landtagsabgeordnete Scherzer, was genau regelt die neue EU-Verpackungsordnung PPWR und warum sorgt sie derzeit für so viel Kritik?
Ja, also das Ziel der PPWR ist, Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Sie sollen wieder befüllbar oder zumindest besser recyclingfähig sein. Und ja, unnötige Verpackungen und Verpackungsmüll sollen reduziert, Verpackungsgrößen auf das tatsächlich notwendige Maß beschränkt werden. Also alles Ziele, deren Grundgedanken ja richtig ist, auch nachvollziehbar und unterstützenswert. Jedoch die Kritik richtet sich halt nicht gegen das Ziel, sondern gegen die Umsetzung, die tatsächlich an der betrieblichen Realität vorbeigeht, weil diese Verordnung wurde ganz offensichtlich am Schreibtisch entworfen und nicht in der Praxis getestet. Es sind auch viele Formulierungen, sehr vage und ungenau. Zentrale Fragen wurden viel zu spät geklärt. Manche sind teilweise bis heute offen und gleichzeitig sollen die Unternehmen aber schon investieren, ihre Abläufe umstellen, Lagerbestände prüfen und neue Dokumentationspflichten erfüllen. Dadurch werden halt dann ganz schnell aus guten Umweltzielen neue Kosten, neue Unsicherheiten und ein gewaltiger Bürokratieberg.
Ja, Sie beschäftigen sich beruflich ja mit Verpackungstechnologie. Wie beurteilen Sie die Verordnung aus der praktischen Sicht eines Unternehmens?
Also aus praktischer Sicht ist diese PPWR für Unternehmen wirklich sehr herausfordernd. Sie umfasst zahlreiche Vorgaben, die schrittweise in Kraft treten, während manche davon nur relativ einfach umzusetzen sind, greifen viele sehr tief in die bestehenden Produktionsverpackungs- und Lieferprozesse ein. besonders problematisch ist halt wirklich der bürokratische Wahnsinn, der damit verbunden ist. Unternehmen müssen da Prüfungen durchführen lassen, Nachweise einholen und für jeden einzelnen Artikel umfangreiche Unterlagen erstellen. Also die PPWR verlangt beispielsweise solche Konformitätserklärungen samt technischer Dokumentationen. Und ich habe solche Dokumentationen selbst bereits erstellt. Und ja, da kommen dann schnell pro Artikel auch mal 30 Seiten an Dokumentation zusammen. Bei einem breiten Produktsortiment entstehen dann natürlich sehr hohe Aktenberge, entstehen natürlich auch enorme Kosten und ein immenser Verwaltungsaufwand. Also es fließt da wirklich sehr viel Arbeitszeit auch rein, welche man dann natürlich nicht mehr an anderer Stelle für die unternehmerische Tätigkeit nutzen kann, wo man es aber häufig sehr dringend brauchen wird.
Die ersten Bestimmungen treten ja bereits am 12. August in Kraft. Sind die Betriebe Ihrer Einschätzung nach überhaupt ausreichend vorbereitet?
Aus meiner Sicht leider überhaupt nicht. Wer glaubt, die Betriebe seien da irgendwie von gesetzlichen Interessensvertretungen rechtzeitig und umfassend vorbereitet worden, der irrt leider gewaltig. Denn die wenigen Informationen, die tatsächlich bereitgestellt wurden, kamen vielfach zu spät. Die Politik und die zuständigen Interessensvertretungen haben die Betriebe auch viel zu lange im Unklaren gelassen, setzen ihnen aber nun eben die Fristen. Aber wer diese Regeln viel zu spät erklärt, darf die Unternehmen da einfach nicht bestrafen. Also da muss man sie halt rechtzeitig darauf vorbereiten.
Also eine Belastungslawine, die wieder auf Unternehmen zukommt. Sie sehen besonders kleine und mittlere Betriebe belastet. Warum trifft die PPWR diese Unternehmen deutlich härter als internationale Großkonzerne?
Also grundsätzlich stellt die PPWR kleine und mittlere Betriebe in den meisten Fällen vor genau dieselben Nachweise Prüf- und Dokumentationspflichten wie internationale Großkonzerne, obwohl die natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, weil ein Konzern verfügt halt meist über eine eigene Rechtsnachhaltigkeits- oder Verpackungsabteilung. Ein kleiner oder mittelständischer Betrieb muss dieselben komplizierten Vorgaben zumeist aber neben dem laufenden Geschäft bewältigen. Und hinzu kommt, dass Prüfungen, technische Dokumentationen, Konformitätserklärungen, neue Verpackungslösungen und auch Maschinenanpassungen sehr hohe Fixkosten verursachen. Und ein Großkonzern kann diese Kosten dann halt auf Millionen Verpackungen oder mehrere Absatzmärkte verteilen. Bei kleineren Stückzahlen verteuert derselbe Aufwand jedes einzelne Produkt deutlich merklicher. Und auch bei Lieferanten und Prüflaboren haben natürlich große Abnehmer eine ganz andere Verhandlungsposition. Die EU-Verordnung selbst erkennt zwar an, dass die Einhaltung für kleine und mittlere Unternehmen erleichtert werden muss. Die vorgesehenen Ausnahmen betreffen aber wirklich nur einzelne Pflichten oder bestimmte Kleinstunternehmen. Eine generelle Entlastung sehe ich da wirklich nicht und somit schafft die PPWR hier keinen fairen Wettbewerb, sondern einen bürokratischen Größenrabatt, weil je größer ein Unternehmen ist, desto leichter kann es diesen Aufwand wahrscheinlich abfangen. Für kleine Betriebe wird dieser Paragraphendschungel aber auch wirklich schnell zur Existenzfrage.
Welche konkreten Mehrkosten und zusätzlichen Arbeitsaufwände kommen durch neu eingeführte Pflichten auf die Betriebe zu?
Eine pauschale Summe lässt sich da natürlich nicht nennen, weil die Kosten stark von der Art der Produkte, der Anzahl unterschiedlicher Verpackungen und den bestehenden betrieblichen Abläufen abhängen. Klar ist aber, dass für die meisten Unternehmen erhebliche Investitionsumstellungs- und Folgekosten entstehen. Also ein konkretes Beispiel sind die neuen Kennzeichnungs- und Rückverfolgbarkeitspflichten. Sie müssen nun eben Serien- oder Identifikationsnummern direkt an den Verpackungen aufbringen, was oftmals nur durch zusätzliche Drucker an Verpackungslinien möglich ist. Diese kosten dann pro Anlage schnell einige hundert bis mehrere tausend Euro. Dazu kommen erforderliche Software, Einbindungen in bestehende Systeme, mögliche Anpassungen der Produktionsabläufe etc. Alternativ können die Unternehmen oder teilweise ist auch ergänzend notwendig, dass die Unternehmen Verpackungen zumindest teilweise mit den notwendigen Angaben bereits bedruckt einkaufen. Aber auch natürlich das ist keineswegs kostenlos. Druckdaten müssen dafür geändert und je nach Verfahren neue Druckplatten, Klischees oder andere Druckwerkzeuge angefertigt und zugekauft werden. Dafür fallen pro Verpackungsausführung schnell mal mehrere hundert bis auch mehrere tausend Euro an. Und wer so eine Verpackung bisher unbedruckt eingekauft hat und die aber nun bedrucken lassen muss, muss da schon auch mit einem Aufpreis von 30-50% rechnen, wobei es sogar in einzelnen Fällen so sein kann, dass sich der Preis dieser Verpackung vervielfacht.
Diese Kosten treffen letztendlich wieder die Verbraucher. Müssen infolge diese Produkte jetzt teurer werden?
Also sicher ist, diese zusätzlichen Kosten lösen sich nicht in Luft auf. Also irgendjemand muss sie bezahlen. Zunächst treffen sie natürlich die Unternehmen, die teilweise erhebliche Summen auch investieren müssen, um die Anforderungen der Verordnung überhaupt erfüllen zu können. Auf Dauer werden die Betriebe aber die Kosten nicht einfach schlucken können. Ihnen wird einfach gar nichts anderes übrig bleiben, als zumindest einen Teil davon in die Produktpreise einzurechnen. Und dann zahlen natürlich auch die Verbraucher an der Kasse für diesen bürokratischen und technischen Aufwand der PPW. Und besonders spürbar wird es dann dort werden, wo bestehende Verpackungsmaterialien durch eben PPW-konforme Alternativen ersetzt werden müssen, weil ab 2030 müssen Verpackungen ja auch zumindest 70% recyclingfähig sein. Und gerade im Lebensmittelbereich werden heute noch häufig Verbundmaterialien auch mit Aluminiumschichten eingesetzt, weil die eben einen besonders guten Produktschutz bieten. Aber solche Verpackungen erfüllen eben nicht die geforderte Recyclingfähigkeit, wodurch neue Lösungen gefunden werden müssen, die aber natürlich auch den entsprechenden Produktschutz bieten müssen. Diese Alternativen sind aber, wenn überhaupt vorhanden, häufig deutlich teurer und das wird sich auch im Verkaufspreis niederschlagen.
Die freiheitliche Wirtschaft warnt vor sogenannten Goldplating. Was bedeutet dieser Begriff und welche Fehler sollte Österreich bei der Umsetzung der EU-Verordnung vermeiden?
Unter Goldplating versteht man hier, dass Österreich bei europäischen Vorgaben noch zusätzliche nationale Vorschriften draufpackt, also etwa in Form von strengeren Auflagen, weitere Melde- und Prüfpflichten, kürzere Fristen oder auch höhere Strafen. Genau dieses Goldplating soll Österreich vermeiden, weil unser Grundsatz lautet, kein Gramm zusätzliche österreichische Bürokratie, keine Minute kürzere Übergangsfrist und kein Euro höhere Strafe als unbedingt nötig. Also ganz im Gegenteil, Österreich muss sämtliche Spielräume, Erleichterungen und Ausnahmen, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe nutzen. Und zudem braucht es auch umfassendes Beratungsangebot, um die Unternehmen nun endlich auch bestmöglich zu unterstützen.
Hat diese Verpackungsverordnung auch etwas Gutes? Gibt es in den bisherigen Vorgaben und Regelungen Dinge, die man besser machen kann?
Ja, selbstverständlich enthält die Verordnung auch vernünftige Ziele. Ich glaube, niemand braucht einen USB-Stick, der in einem Karton in Schuhschachtelgröße geliefert wird. Niemand hat wahrscheinlich etwas gegen weniger unnötiges Verpackungsmaterial, besser recyclingfähige Verpackungen oder verständliche und einheitliche Kennzeichnungen. auch das Ziel, unterschiedliche nationale Regelungen innerhalb der EU zu vereinheitlichen, wäre ja prinzipiell von Vorteil für international tätige Unternehmen. Das Problem ist also nicht das Ziel, sondern, wie gesagt, der Weg dorthin. Denn aus einer sinnvollen Idee wurde hier leider ein überladenes Regelwerk, das jeden Betrieb behandelt, als hätte er eigene Rechts-, Umwelt- und Verpackungsabteilung. Aber ein Wirt, eine Manufaktur oder ein regionaler Händler sind halt eben mal keine internationalen Verpackungskonzerne. Und deswegen geht das Ganze am Ziel völlig vorbei, wenn man Verpackungsgrößen zwar reduziert, gleichzeitig aber den bürokratischen Aufwand so aufbläht, dass Unternehmen den kaum noch bewältigen können. Und wenn dann dafür auch noch kostspielige Investitionen notwendig wären, bringt es natürlich Unternehmen auch teilweise in existenzielle Bedrängnis.
Sie haben darauf hingewiesen, dass auch Lagerbestände und mögliche Strafbestimmungen für große Verunsicherung sorgen. Welche Risiken bestehen hier konkret für Unternehmen?
Das größte Risiko sehe ich darin, dass Unternehmen völlig legal bestellte und bereits bezahlte Verpackungen möglicherweise entsorgen müssen, weil viele Betriebe kaufen bedruckte Kartons, Folien, Becher oder Etiketten Monate im Voraus und binden damit auch erhebliche Summen in ihren Lagern. Entspricht dann eine Charge ab 12. August nicht diesen geltenden Vorgaben und können diese auch nicht nachträglich angebracht werden, dann kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass dieses Material entsorgt werden muss. Und dann drohen halt sehr hohe Abschreibungen, kostspielige Nachbestellungen und Entsorgungskosten, aber natürlich auch Produktionsverzögerungen und Lieferengpässe. Und da sehe ich es als besonders problematisch, dass zur Behandlung dieser bestehenden Lagerbestände absolut unterschiedliche Rechtsmeinungen und Auslegungen der EU-Verordnung da umherschwirren. Also die Betriebe wissen teilweise bis heute nicht verbindlich, ob sie ihre vorhandenen Verpackungen dann noch aufbrauchen dürfen. Und hinzu kommt dann eben das angesprochene Damoklesschwert möglicher Strafen, weil die EU verlangt ja wirksame, verhältnismäßige, aber abschreckende Sanktionen und überlässt die konkrete Ausgestaltung dann dem jeweiligen Mitgliedstaaten. Und wenn diese Verordnung nun tatsächlich dazu führt, dass Unternehmen entweder ihre einwandfreien Lagerbestände vernichtet oder mit existenzbedrohenden Strafen rechnen müssen, also dann sind wir endgültig im europäischen Bürokratie-Absurdistan angekommen.
Frau Anja Scherzer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und für die ausführlichen Erklärungen und Analysen zu dieser wirklich sehr belastenden Verpackungsverordnung der EU.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sie hörten das Österreich-Magazin bei Kontrafunk vom 22. Juli. Besten Dank an meine Kollegen in der Technik Thomas Hoffmann, Redaktion Florian Machel. Wenn Ihnen der Unterschied zwischen dem Kontrafunk und dem Einheitsbrei des betreuten Denkens gefällt, darf ich Sie bitten, uns auch weiterhin zu unterstützen. Freier Journalismus überlebt nur durch die Förderung durch das Publikum. Mein Name ist Ursula Stenzel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.